Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich mal so nach langer, langer Zeit wieder mal in Neumarkt bin. Und ja, ich freue mich auch, dass ich hier ja zu euch sprechen darf. Und man hat mir gesagt, ihr feiert Erntedank. Ich möchte gerne auch das aufgreifen, Erntedank. Was fällt euch denn ein, wenn ihr an Ernte denkt? Überhaupt nichts.
Arbeit.
Richtig. Dass man zuerst etwas tun muss, bevor man etwas ernten kann. Ja? Und dann Geduld aufbringen. Ja? Und dran, ja, was denn dranbleiben? Und hacken, je nachdem was. Also bei einem Baum musst du nicht hacken, ne? Ja.
Gott schenkt das Wachstum.
Gott schenkt das Wachstum. Regen, Sonne, Wind, all das brauchen wir. Jetzt haben wir ja in manchen Gegenden, je nachdem was da gewachsen ist, keine Ernte gehabt. Also ich weiß, Kirschen zum Beispiel gab es wenige, zumindest in unserer Region hier. In anderen Regionen gab es genug. Ich weiß, dass etliche Äpfel oder Apfelbäume überhaupt keinen Apfel hatten. Die Blüten waren alle erfroren. Als nämlich die Bäume so richtig voll geblüht haben, da kamen noch mal so kalte Nächte und siehe da, es gab keine Ernte. Und wenn ich so dran denke, am Bodensee, da gibt es ja sehr viel Obst, am Bodensee haben die Bauern, die also hier gerade mit Obstbäumen oder davon leben, sie haben teilweise bis zu 90% Ausfall. Und das ist eine Menge. Aber ihr habt schon richtig ein paar Dinge genannt. Man muss, es sei denn, wenn man Obstbäume hat, dann muss man nichts säen und auch nichts hacken und so. Schneiden muss man, ja ganz genau, du hast andere Arbeit. Aber die fällt dann nicht im Frühjahr an, sondern meistens dann im Winter noch, dass man die Obstbäume entsprechend dann bearbeitet, damit sie gut tragen können. Ja, aber ihr habt gesagt, man muss sich dann auch einsetzen. Und etwas war mir auch ganz wichtig, Geduld. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal probiert habt, gerade mit Kindern macht man das ja hier und da mal. Man gibt ihnen eine Bohne und dann stecken sie diese Bohne in die Erde rein. Und am nächsten Morgen, aber da ist ja noch gar nichts da. Und wenn man dann nicht aufpasst, geschieht genau das. Es wird nachgegraben und mit der Bohne ist noch nichts passiert. Warten. Warten können. Habt ihr schon mal irgendeine Pflanze mit einem Gummiband großgezogen, damit sie schneller wächst? Auch dazu kamen Kinder auf die Idee und haben gesagt, wir könnten doch, dann wächst das vielleicht schneller. Nein, Geduld. Wer von euch ist geduldig? Darf ich mal die Hände sehen? Keiner! Ihr seid alle ungeduldig. Tja. Da müsstest du dich eigentlich doch gemeldet haben, Otto. Dass man hier sagt, ich habe Geduld. Aber in der Regel sind wir ungeduldig. Das ist ganz allgemein gesprochen. Wenn wir irgendeinen Wunsch äußern, dann wollen wir den auch möglichst schnell erfüllt sehen. Ernte, was ich vermisst habe bei euch, das ist so die Bilder, die man allgemein so aus der Vergangenheit kennt. Ernte, da hat man die Bauern mit großen Wagen gesehen, die dann nach Hause gefahren sind, und auf diesen Wagen waren dann Stroh und teilweise auch Getreide und dergleichen. Man hat oft diese Gaben dann auch aufgestellt auf den Feldern zum Trocknen. Die jüngere Generation wird an dieser Stelle sagen, was ist das? Ja, so etwas kennt man nicht. Das, wo als ich Kind war noch, und ich bin jetzt über 60 oder 65, wenn ich dran denke, als ich Kind war, dann habe ich das noch gesehen. Ich habe das teilweise auch noch erleben können, wie man mit der Sense geschnitten hat. Das, was damals ein Mann an einem Tag gemacht hat, geerntet hat, das macht die Maschine in einer halben Stunde heute. Wenn sie überhaupt eine halbe Stunde braucht. Und wir haben für alles diese Erntemaschinen. Mähdrescher. Aber nicht nur Mähdrescher, sondern selbst bei den Bäumen, wenn sie geerntet werden. Ja? Dann wird der Baum wird angefasst, wird abgeschnitten und dann wird er gleich gedreht, wird entastet, wird entrindet und kann direkt abtransportiert werden. Das, wo früher noch mit Handarbeit oft gesägt wurde, geht heute in wenigen Minuten. Tja, all das hat sich verändert. Ernte, dieses idyllische Bild von früher. Vielleicht habt ihr irgendwo mal auch solche Gemälde noch gesehen. Manchmal gibt es auch solche Gemälde noch in Kalendern, aber die werden immer weniger, habe ich festgestellt jedenfalls. Diese idyllischen Bilder, die gehen alle mehr oder weniger verloren. Die sind nicht mehr. Ernte ist nur noch schnell, schnell. Und damit kommt auch diese Ungeduld zum Ausdruck. Wir sind heute in unserer zivilisierten Welt der Natur völlig entfremdet. Wenn man ein kleines Kind, ich sag mal so von 4, 5 Jahren einmal fragt, wo kommt denn die Milch her? Da kommt vielleicht als Antwort aus dem Kühlschrank. Aus dem Supermarkt. Kuh. Ja, manche Kinder in der Stadt haben die Tiere oder lernen die Tiere eigentlich nur im Zoo kennen. Gut, da gibt es noch keine Kühe. Die stellt man dann noch nicht aus, aber... Gibt's?
Ja, im Nürnberger Tiergarten gibt es Kühe.
Habe ich noch nicht gesehen jetzt.
Und Hühner und Schweine und...
Aha. Okay, ja.
Ziegen, genau, Schafe.
Wenn das so ist, ja. Unsere Kinder sind an dieser Stelle von diesen Dingen, gerade in der Stadt, erleben das nicht mehr. Und Hand aufs Herz, wer hat denn zum letzten Mal, gut, ihr lebt hier ein bisschen auf dem Land, da brauche ich das nicht unbedingt zu fragen, aber wenn man jetzt nur in der Stadt wäre, müsste man schon die Frage stellen, wann hat man das letzte Mal eine Kuh oder ein Pferd oder sonst was gesehen? Ja? Ihr habt es vielleicht direkt vor der Haustür. Ja, aber... Wir in den westlichen Ländern, in den Wohlstandsländern, Wir haben alles. Wir haben alles. Und was wir nicht haben, gehen wir in den Supermarkt und kaufen ein. Und wer macht sich da schon die Frage, wer stellt sich dann schon die Frage, wo kommt das her? Wie viel Arbeit war damit verbunden? Wir greifen ins Regal und nehmen die Packung und sagen her damit, ach, schon wieder teurer geworden. Ja, wir merken gar nicht, dass es hier auch darum geht, dass andere Menschen damit viel Arbeit, Schweiß damit verbunden war. Alleine schon, wenn ich hier so an ein paar Dinge denke, man bei den Tomaten, gut, die steckt man und wartet, bis sie wachsen und man muss ja trotzdem immer wieder gießen und auch ganz genau und auch darauf sehen, dass die Blüten nicht zu viel werden, sondern und dass die Triebe nicht unendlich wachsen, ganz klar, ja. Bei den Zwiebeln oder bei anderen Dingen, da muss man hacken. Ja, das Unkraut, es gibt eigentlich kein Unkraut, wisst ihr das? Es gibt keine?
Unbüsche.
Unbüsche, was ist das?
Es gibt Kraut.
Ja.
Unbüsche, aber kein Unkraut und kein Unbüsche.
Unbüsche habe ich, den Begriff habe ich noch nie gehört. Also hast du neu kreiert, ja. Okay. Ja, der Bruder Franz, der Förster und Naturschutzbeauftragte, lange Jahre im Bereich von Unterfranken war das. Von Unterfranken war, der hat mich immer wieder korrigiert, wenn ich von Unkraut sprach und sagte, es gibt kein Unkraut. Er sagte, aber das da, was da wächst, das ist doch Unkraut. Nein, das ist kein Unkraut. Ja, das sind Wildkräuter. Und manches dieser Wildkräuter ist sogar recht nützlich. Ja, wo man das vielleicht gar nicht so sieht. Aber man muss es bearbeiten und man muss etwas tun dafür. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der ein und andere sagt, Ernte, dafür habe ich gearbeitet. Was hat der liebe Gott denn dafür getan? Ich hab gearbeitet. Ich habe gehackt. Ich habe meinetwegen auch gegossen. Ich habe dies und jenes gemacht. Deswegen bleibt bei Ernte, so wie es hier draufsteht, oft nur das Wort Ernte und das Dank fällt unter den Tisch. Danken wofür? Ich will mich doch nicht selbst beloben und sagen, ich war. Nein. Können wir trotzdem Gott danken? Jetzt könnten wir sagen, na gut, der liebe Gott hat die Sonne scheinen lassen. Könnte jemand anders sagen, aber das ist doch ein Naturgesetz. Dass die Sonne, dass die Erde sich dreht und jeden Tag die Sonne wieder aufgeht, geht eigentlich nicht auf, sondern wir drehen uns und deswegen wird, aber das wisst ihr ja, wir sagen trotzdem, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und der Regen, ja, das ist auch ein Naturgesetz. Ja, manchmal haben wir zu viel Regen, manchmal auch ein bisschen zu wenig. Im Frühjahr war es zu wenig. Das haben die Bauern an manchen Stellen auch gemerkt. Ja, ist so. Der Wind, der weht, ob ich das will oder nicht, manchmal auch stürmisch, so wie in der vergangenen Woche, wo man gedacht hat, jetzt bläst es einen gleich weg, aber wir können froh sein. Wir waren in der glücklichen Zone im Süden, weiter im Norden, die haben einen ganz anderen Wind erlebt als wir. Und da können wir an dieser Stelle sagen, bei uns, das war doch nur ein leichtes Lüftchen im Vergleich zu dem, was im Norden passierte. Aber das ist doch alles Naturgesetz. Das ist doch nicht Gott. Wirklich nicht Gott? Wenn wir als Menschen nachdenken, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo kommen wir denn her? Zufallsprodukt? Das sagen die meisten. Zufällig alles entstanden. Zufällig so, zufällig nicht anders. Dabei wird von der Bibel uns ganz klar und deutlich gesagt, Gott hat am Anfang geschaffen. Und ich bin überzeugt, dass Gott am Anfang geschaffen hat. Nicht in dem Sinne, wie es auch in manchen christlichen Kirchen verkündigt wird, dass gesagt wird, Gott hat die erste Zelle geschaffen und dann sich alles entwickeln lassen. Nein, ich gehe wirklich davon aus, dass das, was in der Bibel steht, auch wirklich so passiert ist. Gott hat geschaffen. Am ersten Tag bis zum sechsten Tag und am siebten Tag hat er geruht. Und deswegen dürfen wir an dieser Stelle ihm auch Danke sagen für all das, was er hier gemacht hat. Gerade in der, glaube ich, in der letzten Woche war das, habe ich also eine Sendung auch gesehen, wo dann auch mal gezeigt wurde, wenn die Erde nicht in dem Verhältnis stehen würde zur Sonne, dann wäre es entweder zu heiß oder zu kalt. Und damit verbunden wäre natürlich auch vieles andere mehr. Wenn der Mond einen anderen Abstand zur Erde hätte, als er hat, wenn er näher dran wäre, dann würden wir wahrscheinlich jeden Tag einmal auf der Erde überschwemmt werden von der Flut. Zwar die Gezeiten wären dann wahnsinnig hoch. Oder wenn er weiter weg wäre, dann wären die Gezeiten vielleicht ganz weg oder fast weg. Aber dann weiß man auch, dann würde sich die das Wasser nicht so wieder regenerieren, wie es ist. Von daher hängt alles miteinander zusammen. Und da zu sagen, das hat sich alles so entwickelt, ich gebrauche sehr häufig dann in einem Gespräch, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme und der sagt, naja, das, Gott, das ist die Vorstellung von uns Menschen. Das hat sich alles entwickelt. Gebrauche ich oft das Beispiel und sage, also hier meine Uhr, wisst ihr, wie die sich entwickelt hat? Innerhalb von 1000 Jahren oder meinetwegen auch 100 Millionen Jahre, das spielt jetzt keine Rolle. Wirbelstürme hin und her, aber am Ende lag die Uhr auf dem Tisch. Da wird jeder an dieser Stelle sagen, Rainer, du spinnst. Aber was ist die Uhr, wenn ich an mein Auge denke? Das Auge ist tausendmal komplizierter als die Uhr. Von der Uhr sagen wir unmöglich, aber unser Auge, das hat sich entwickelt. Und nicht nur unser Auge, sondern wisst ihr, dass ihr gar nicht mit den Augen seht, sondern eigentlich mit dem Gehirn? Und zwar hinten, nicht hier vorne, sondern nur hinten. Das Auge ist nur das Einfallstor. Und dann wird all das gebündelt und wir sehen. Und wenn dann, wir haben ja zwei Augen, ne? Und wenn dann das eine Auge mit dem anderen Auge nicht mehr übereinstimmt, dein Papa, der plötzlich ein Auge zugedeckt hat, weil er sagt, sonst wäre ich ja völlig irre. Ich sehe alles doppelt. Wenn ich alleine nur das aufgreife und sage, dass wir jetzt hier mit zwei Augen auf den Punkt genau das sehen und nicht doppelt sehen, das ist doch schon ein Phänomen. Bekommt das doch mal hin in Millionen von Jahren. Was muss denn, an welchem Schräubchen muss denn, nein, ich muss ja drehen, aber ich habe keine Schraube, wo ich drehen kann. Wie geschieht das dann? An dieser Stelle wird deutlich, dass hier ein Schöpfer derjenige ist, der dahinter steckt, der das alles gemacht hat. Und deswegen kann ich diesem Schöpfer Danke sagen für all das, was hier geworden ist. Selbst wenn wir hier an die Blumen denken, ist das nicht großartig? Aus den Blumen werden nie Rosen. Die Gladiolen sind Gladiolen und die bleiben es auch. Und welche Vielfalt. Und dann die Farbenvielfalt. Einfach genial. Wisst ihr, woher das Wort danken eigentlich kommt? Hat seine Wurzel im Denken. Danken kommt von Denken. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern und darüber nachdenken, wer hat denn gemacht? Gott hat gemacht. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann bekommen wir im Alten Testament auch immer wieder in einigen Texten gesagt, dass Gott gemacht hat. Und die Menschen damals waren Gott von ganzem Herzen dankbar für all das, was Gott hat wachsen lassen, was Gott hat werden lassen. Ich möchte noch einen Blick auf das Erntedankfest werfen in der Bibel. Wisst ihr, wie das Erntedankfest in der Bibel gefeiert wurde? Laubhüttenfest, richtig. Was haben sie denn da gemacht? Sie haben Zelte aufgestellt, aber nicht so Zelte aus Stoff wie wir, sondern sie haben Hütten gebaut. Man hat dazu in der Regel irgendwelche Äste von Bäumen genommen, hat das zusammengesteckt und dann hat man einiges darüber, damit es einigermaßen auch trocken blieb innen drin. Man wollte ja auch nicht nass werden. Warum? Weil man eine Woche lang in diesen Laubhütten gelebt hat. An diesem Wochenende sind die Pfadfinder von Bayern zum POF. POF bedeutet Pfadfinder on Fire, also Pathfinders on Fire. Das heißt, hier gibt es ein Riesenfeuer, was gemacht wird. Und sie sind zu diesem Lager. Aber die leben nicht in Laubhütten. Die haben schon ihre Zelte aufgestellt. Denn Laubhüttenbau, das ist gar nicht so einfach. Ja? Und dieses Laubhüttenfest war im 7. Monat und wurde als Erntefest gefeiert. Wisst ihr auch, wann das Laubhüttenfest stattfand? Also im 7. Monat, das ist ganz klar. Also 7. Monat, ihr müsst ungefähr sagen, das jüdische Jahr fängt immer so im März, April an. Ja, sodass also 7 Monate später trifft in etwa auf den Oktober bis zum November hin, in diesem Dreh. Aber wisst ihr, was vor dem Laubhüttenfest stattfand? Welches Fest? Und das war eines der wichtigsten Feste für die Israeliten überhaupt. Der große Versöhnungstag. Was wurde am großen Versöhnungstag denn Besonderes, oder was ist da geschehen? Die Reinigung des Heiligtums, aber vorher, bevor das Heiligtum gereinigt wurde, wurde das Volk aufgefordert, die Sünden zu bekennen. Das Volk wurde aufgefordert, die Sünden zu bekennen und zu Gott zu bringen. Eine Woche vorher fand also vor diesem großen Versöhnungstag, fand der Sabbat des Blasens statt. Also hier, Blasen. Und du, der du hier zwar nicht so geblasen, sondern in der Regel mit Trompete oder Posaune geblasen, ja, aber man hat geblasen, Sabbat des Blasens. Und daraufhin wurde das Volk Israel vorbereitet auf den großen Versöhnungstag. Und jetzt kommt das Wichtigste. Am großen Versöhnungstag. Wer bis dahin seine Schuld und Sünde nicht bekannt hatte, so sagt es die Heilige Schrift, der sollte ausgerottet werden aus seinem Volk. Das heißt, nach diesem großen Versöhnungstag finden die Israeliten ja, sich wieder und sagen, danke Gott für deine Vergebung. Sie konnten sich sicher sein, Gott hatte ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben. Und deswegen konnten sie dann auch das Erntefest, also dieses Laubhüttenfest, was ja damit verbunden war, konnten sie in Fröhlichkeit auch feiern. Weil sie wussten, Gott hat alle meine Schuld und Sünde vergeben. Ich bin rein vor Gott. Ich darf wieder bei Null anfangen, neu beginnen. Und insofern war also dieses Laubhüttenfest das, was die Menschen damals gefeiert haben und froh und dankbar waren und sie auch diesen Dank für all das, was Gott hat wachsen lassen in diesem Jahr, dann zum Ausdruck gebracht haben. Insofern ist es wichtig, dass wir als Menschen von heute uns darüber Gedanken machen und sagen, Ernte, ja, auf der einen Seite dürfen wir uns freuen für all das, was wir aus dem Garten geholt haben, auf das, was geerntet werden konnte. Stellt euch mal vor, die Ernte wäre in Deutschland dieses Jahr ausgefallen. Generell, überall. Wisst ihr, wie teuer dann alles wäre? Wir haben glücklicherweise noch eine Weltwirtschaft. Aber es gibt Länder in dieser Welt, und ich denke hier so an Regionen wie Afrika und andere Teile der Welt, wenn da die Ernte ausfällt, die können nicht unbedingt einfach sagen, ja, dann kaufen wir uns halt irgendwo anders her. Wir kriegen schon was. Sie haben das Geld nicht. Insofern können wir froh und dankbar sein, in einem Land zu leben, wo dieser Ausgleich dann auch stattfindet. Oder was im Norden gewachsen ist oder im Süden gewachsen ist, je nachdem, wenn jeweils in dem anderen Teil die Dürre war oder Ernte vernichtet wurde durch Überschwemmung oder sonst irgendetwas, ja, dann können wir froh und dankbar sein, dass wir diesen Ausgleich auch hier haben. Gott hat eines versprochen, und das sollten wir uns bei der Ernte eigentlich immer wieder vor Augen stellen. Da wird gesagt, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Und das bis ans Ende dieser Welt. So ganz nebenbei ist da ein Nebeneffekt drin, den ich für ganz wichtig halte. Diese Erde wird nicht durch einen Atomkrieg zerstört, sodass sich dann alles in Luft auflöst und nichts mehr da ist. Hier gibt es nämlich das Wort von Gott. Es wird nicht aufhören. Und das bereits auf den ersten Seiten der Bibel, im Mose. Und wir dürfen uns darauf verlassen und können an dieser Stelle sagen, ja, es wird und es bleibt auch so. Und deswegen dürfen wir auch hier glücklich und zufrieden sein, wenn wir an Erntedank und Ernte denken, dass Gott derjenige ist, der hier ein Ende setzt. Aber zu Ernte oder Erntedank gehört noch etwas. Und das ist für mich eigentlich noch der wichtigere. Das ist schon auch wichtig hier, ja? Nicht, dass ihr mich verkehrt versteht. Aber in Bezug auf Ernte möchte ich an dieser Stelle sagen, die Verheißung von Jesus Christus, dass er zur Ernte kommt. Also nicht in diesem Jahr hier zum Erntedank, sondern dass er wiederkommt und dann geerntet wird. Ihr wisst, das Bild, das im Neuen Testament von Jesus gebraucht wird, in Matthäus, wo er genau und klar und deutlich sagt, dass er dann kommt, um Menschen zu sich zu holen. Oder wie in Johannes 14 dann auch gesagt wird, dass er kommt und alle Gläubigen zu sich holen wird, dorthin, wo er ist. Ernte? Ja, es ist schön, dass wir Ernte haben, dass wir versorgt sind. Aber das Großartigste und das Wichtigste von allem ist, dass Gott am Ende, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann ein Erntefest feiert. Ich glaube, das stellt alle Erntefeste auf dieser Erde zusammengenommen völlig in den Schatten. Weil dann Gottes neue Welt beginnt. Weil dann seine Welt ohne Sünde, ohne Tod, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Schmerzen beginnen wird und wir dann bei ihm für alle Zeit und Ewigkeit sein dürfen und wissen dürfen, Gott ist unser Herr. Wie heißt es in einem Lied? Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch, dem, der ihm flucht, mit Gnad und süßem Lichte, dem, der ihn liebt und sucht. Ja? Jesus Christus kommt wieder. Und das ist das allergrößte und schönste Erntefest. Und wir können uns das gar nicht richtig vorstellen. Aber er wird wiederkommen. Und deswegen, und das können wir übertragen, wir haben gesagt, damit wir ernten können hier auf dieser Erde, braucht es unsere Arbeit. Damit Jesus Christus ernten kann, braucht es unsere Arbeit. Für ihn. Wir müssen, was heißt wir müssen nicht, wir werden. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas muss oder etwas tue, weil ich das will. Ich muss nämlich gar nichts. Doch, ich muss eines, irgendwann einmal sterben. Da werde ich nicht gefragt. Aber sonst muss ich nichts. Aber ich werde. Ich werde einige Dinge tun, weil Gott mir seine Verheißungen gibt. Und aus diesem Grunde werde ich hier auch mich einsetzen für Gott, für Jesus Christus. Ich werde in meinem Leben bezeugen, so wie wir es auch heute ja in dem Teil lebendige Gemeinde auch gehört haben, bezeugen von unserem Glauben. Gott erwartet nicht, dass wir uns auf den Marktplatz hinstellen und dort anfangen zu predigen. Können wir auch tun, gar keine Frage. Aber das erwartet Gott nicht von jedem. Aber er erwartet von uns, dass wir Zeugen für ihn sind und davon etwas sagen, was wir mit diesem Gott erlebt haben. Gott erwartet, dass wir auch anderen Menschen sagen, das hat Gott wachsen lassen. Und wir danken Gott dafür. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir jeden Tag aufs Neue mit unserem Gott leben, mit unserem Gott durchs Leben gehen und ihm auch an verschiedenen Stellen immer wieder auch Danke sagen für das, was er uns geschenkt und geschenkt hat. Amen. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, wir sind dankbar für all das, was du in diesem Jahr wieder hast wachsen lassen. Dankbar, dass wir ernten konnten. Dankbar, dass du dafür gesorgt hast, dass diese Früchte und nicht nur Früchte, sondern alles andere auch gewachsen ist und wir jetzt auch einsammeln konnten. Danke für deinen Segen, den du uns damit auch schenkst. Danke, dass du uns belohnst. Aber wir wollen dir auch danken für die Zusage, die du uns gegeben hast, dass du, Herr Jesus, bald wiederkommst. Wir wissen nicht, wann es sein wird, aber es wird bald sein. Und wir wollen das an uns Liegende auch tun, damit andere Menschen davon erfahren. Gebrauche du uns als deine Zeugen in dieser Zeit, in dieser Welt, an den Platz, an den du uns gestellt hast. Und lass uns in deinem Sinne hier auch austeilen und weitergeben zum Zeugnis für Menschen, damit du, Herr Jesus, bald wiederkommen kannst. Wir freuen uns darauf, auf diesen Tag, auf diese große Ernte, auf die Ernte dieser Welt. Und wir danken dir, dass du mit uns gehst und einen jeden von uns begleitest und jeden Einzelnen auch segnest. Herr, wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns an diesem Tag, an diesem Sabbat segnest und darüber hinaus auch hineinführst in die neue Woche, die vor uns liegt, und dass wir mit dir alles erleben dürfen. Wir loben und preisen dich dafür. Ja, wir danken dir. Wir bitten es in deinem Namen, Herr Jesu. Amen.